Wer keine guten realen Werte hat und das idealerweise diversifiziert, der wird absaufen. Mit dem heutigen Zinsniveau sowohl in Deutschland wie in den USA am langen Ende würde ich mich für so ein Szenario etwas unwohl fühlen. Aber wir wissen, wir sind wahrscheinlich für nichts vorbereitet und deswegen sind genau die Entwicklungen in China, in Russland und in den USA so herausfordernd. Also die Mittelständler und die Kleinunternehmer und Unternehmerinnen, mit denen ich spreche, die sind sehr traurig. Entweder machen wir Europa mit Haut und Haaren oder wir lassen es.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch. Herzlich willkommen, Philipp Vondran.
Hallo, Herr Lochner.
Herr Vondran, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wenn ihr das auch tut, gerne Daumen nach oben und natürlich Kanal abonnieren, um solche hochkarätigen Experten nicht mehr zu verpassen. Herr Vondran, Sie waren zuletzt einige Wochen unterwegs in der Republik und haben da mit vielen Investoren, Kunden, Anlegern gesprochen. Es würde mich mal interessieren, welche Frage wurde Ihnen denn am häufigsten gestellt?
Oh, das ist spannend. Das war definitiv mal nicht das Thema ESG. Das war ja vor 2 oder 1 Jahr bei ähnlichen Veranstaltungen ganz wichtig. Es war auch weniger das Thema Politik. Da haben die Leute sich offensichtlich sehr intensiv in den letzten Wochen und Monaten selbst mit beschäftigt. Es kam wieder das Thema nach Bitcoin. Logisch, nach der
Läuft gerade
Wahl
gut.
von Donald Trump oder rund um die Wahl von Donald Trump. Die lag ja ziemlich genau in der Mitte unserer Tour. Und es war auch die Frage Euro, US-Dollar, die sehr viele umtreibt, frei nach dem Motto, ist der US-Dollar jetzt eine Währung, die man haben sollte? Oder wird sie komplett in Grund und Boden gehen? Die Schuldenthematik spielt hier natürlich eine wichtige Rolle.
Das ist ein sehr gutes Thema, das habe ich mir natürlich notiert. Sollen wir da gleich mal einsteigen? Thema Dollar Trump. Jetzt wissen wir natürlich, politische Börsen haben kurze Beine, aber da stellen sich natürlich viele Anleger jetzt einige Fragen. Natürlich mit den Zöllen, fangen wir vielleicht mal mit der Währung und den Schulden an. Ist das was, was euch Sorgen bereitet, wo ihr euch vielleicht fundamental anders aufstellt? Vielleicht für die Zuschauer als Kontext, es fürchten ja einige, dass die Schulden, die eh schon brutal hoch sind, jetzt nochmal weiter steigen könnten und dass es dann vielleicht Stress gibt an den Anleihenmärkten, wie auch immer.
Ja, das ist natürlich ein Thema. Fürchten ist vielleicht der falsche Ansatz, aber das beschäftigt uns sehr intensiv, sowohl in den USA wie perspektivisch auch in Deutschland. Darauf können wir vielleicht nachher noch eingehen. Aber wir haben auch versucht auszurechnen, wo wird wohl die Schuldenquote, also die Verschuldung relativ zum Bruttoinlandprodukt in den USA am Ende von Donald Trumps Amtszeit sich befinden. Und wir kamen auf einen Korridor zwischen 140 und 170%. Also das ist ja noch mal eine ordentliche Schippe drauf. Und insofern ist es durchaus verständlich, wenn die Menschen, die solche Schuldenquoten ja überhaupt nicht gewohnt sind, davor zumindest mal Respekt haben. Und warum das so ist, ich glaube, das wissen wir alle. Donald Trump will, ähnlich wie das Kamala Harris auch wollte, die USA zum besten Wirtschaftsstandort im Westen entwickeln, koste es, was es wolle. Und im Gegensatz zu Kamala Harris wird er wohl an der Steuerschraube nicht drehen. Und dann geht die Schere der Verschuldung eben auf. Und der erste Reflex ist natürlich, das wird für den US-Dollar eine massive Herausforderung sein. Könnte es, A, wenn der Rest der Welt bei den Schulden nicht nachziehen würde, und B, eine Notenbank dem Ganzen ja ziemlich uninteressiert zuschauen würde. Aber Jerome Powell hat ja durchaus angekündigt, dass er sich so schnell nicht aus dem Staub machen wird, wie das manche befürchtet haben, auf die Frage, ob er den Job hinschmeißt, hat er ja lapidar mit No geantwortet, so wie wir ihn kennen. Und das könnte dann eben dazu führen, dass wenn wirklich die Verschuldung deutlich ansteigt, eher den Otto Pöhl gibt von vor 35 Jahren, der damals gesagt hat, okay, zu viel Fiskalstimulus durch die Wiedervereinigung hier, zu viel Fiskalstimulus durch Donald Trumps Maßnahmen und die Zinsen anhebt. Und das ist dann halt etwas, was den Dollar dann wieder beflügeln würde. Offensichtlich glaubt der Markt genau an das.
Aber der Markt hat ja jetzt noch nicht so viel geändert. Also natürlich die Zinssenkungen, die wurden jetzt ordentlich eingedampft, aber der Weg ist ja schon noch nach unten, Richtung 4%. Also glauben Sie, dass das wirklich drehen könnte? Es gibt ja einige Stimmen, die sagen, ja, die machen jetzt erstmal weiter oder vielleicht machen sie dann eine Pause. Aber im Sommer 2025 könnte dann wirklich die Richtung umkehren, also dass die Zinsen wieder steigen. Vor allem, weil viele ja auch diese Trumpflation fürchten, Zölle und so weiter und so fort. Natürlich dann auch ja die Wirtschaft beflügeln. Also steigen 2025 die Zinsen wieder?
Jerome Powell hat uns das ja in seiner unnachahmlichen Art und Weise aufgegeben, dass er verfolgt, was jetzt auf die Aussagen kommt. Und das ist wahrscheinlich das richtige Vorgehen. Ob wirklich all die Maßnahmen sowohl an der Zollfront, also auf der inflationstreibenden Front, wie auch bei den Ausgaben so dramatisch erfolgen werden, wie das im Wahlkampf angekündigt wurde. Und wenn das so ist, wird er sicher sowohl an den kurzen Zinsen deutlich weniger Luft nach unten lassen, wie damit logischerweise auch die Zinskurve im Allgemeinen beeinflussen. Wenn das eher Gerede ist, dann wird er den Pfad weiter beschreiten, den er uns in den vergangenen Monaten vorgezeigt hat. Also er macht genau das, was wir auch machen sollten. Er schaut, ob den Worten auch Taten folgt und reagiert dann dementsprechend.
Wie sehen da die Wahrscheinlichkeiten aus? Denn jetzt gibt's ja, ja das klassische Camp, die sagen, Mensch, das ist alles nur Wahlkampf, das wird dann am Ende alles nicht so wild. Trump will halt ein bisschen ja mit dem Säbel rasseln, auch bei den Zöllen, damit er dann vielleicht eine bessere Verhandlungsposition hat. Und die anderen sagen, ja, Mensch, ihr kapiert das nicht. In Deutschland sind wir es vielleicht gewohnt, dass Politiker viel reden, dann aber nichts machen. Trump wird gnadenlos umsetzen. Gut, beim Kabinett hat sich ja jetzt auch schon mal gezeigt, dass da zumindest ja, einiges umgesetzt wird, dass er jetzt da immer nicht vorsichtig agiert. Elon Musk wurde dann auch gleich an Bord geholt. Also wie schätzt ihr das ein? Was wird er umsetzen?
Ja, ich habe ganz am Anfang gesagt, wir erwarten, dass am Ende der Trump Zeit, also in ungefähr 4 Jahren, wir zwischen 140 und 170% Staatsschuldenquote haben. Das ist ja eine klare Aussage. Es wird sehr viel umgesetzt und das wird natürlich Auswirkungen haben auf die Anleihemärkte. Das wird Auswirkungen haben auf das Vertrauen, das die Bürger in die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes haben. Und das ist sicher für die Bondmärkte keine besonders gute Nachricht, zumindest wenn man heute investiert ist. Vielleicht haben wir dann in 4 Jahren Anleihenrenditen, wo wir uns dann überlegen müssen, ob das möglicherweise auch wieder langfristig sinnvolle Realverzinsungen darstellen können. Aber mit dem heutigen Zinsniveau sowohl in Deutschland wie in den USA am langen Ende würde ich mich für so ein Szenario etwas unwohl fühlen.
Ist Gold dann weiterhin sehr gefragt? Bank of America hat das vor kurzem, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht mit diesen Unsicherheiten jetzt, dass amerikanische Staatsanleihen dann vielleicht nicht mehr der sichere Hafen sind, sondern dass die Anleger dann sagen, Mensch, da halte ich mich jetzt lieber raus. Erstens können die Zinsen steigen, zweitens kann es da generell natürlich vielleicht ein Misstrauensvotum von den Märkten geben. Ich packe dann das, was ich in Anleihen packen würde oder früher gepackt habe, lieber in Gold.
Also ich würde das nicht ausschließlich auf die US-Staatsanleihen kaprizieren, weil das, was in den USA sich abspielt, droht uns hier auch. Also ich glaube, wir sind alle, die halbwegs sich mit dem Haushalt und der zukünftigen Belastung, speziell auch im Rentenbereich und im Gesundheitsbereich auseinandersetzen. Wir wissen, dass die Schuldenobergrenze ja eine Fantasie ist, nach vorne nicht zu halten und die gleichen Themen bei uns auch auf den Tisch kommen, allerdings auch auf einem etwas anderen Niveau. Aber ja, da diese Sorge der Bürger, was die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes angeht, eine globale ist, dürfte das allen guten realen Werten helfen. Wir zeigen unseren Kunden gerne eine Grafik, auf der die Entwicklung der Staatsschulden aufgetragen ist und parallel dazu der Goldpreis, aber auch die globalen Aktien und man könnte auch die globalen Immobilien darauf plotten. Und man sieht, dass eine gewisse Korrelation vorhanden ist. Höhere Schulden bedeuten höhere Kurse bei den Aktien, höhere Preise bei den Immobilien und selbstverständlich auch ein Preisanstieg bei Gold. Das ist völlig logisch. Und wenn man davon ausgeht, und ich glaube, wir beide gehen davon aus, dass der Trend zu höheren Schulden, Staatsschuldenquoten andauert und sich möglicherweise sogar beschleunigt, dann ist das natürlich etwas, was alle ordentlichen realen Werte preislich unterstützen wird.
Kommen wir gleich zu den Aktien. Ganz kurz Frage zu Bitcoin. Denkt ihr da auch drüber nach? Es gibt ja mittlerweile auch schon Stimmen bei BlackRock, die sagen, ja, das früher war das nichts, jetzt ist es vielleicht eine Option. Oder ist euch das immer noch zu heiß?
Nö, das hat mit heiß und kalt nichts zu tun. Wir haben noch keinen Weg gefunden, einen fairen Wert dafür zu ermitteln. Und dann können wir das für unsere Kunden nicht seriös ins Portfolio mit reinnehmen. Ich habe das hier schon ein paar Mal gesagt. Ich bin seit 2005 privat, aber eher so ein bisschen aus intellektuellen Überlegungen, um auch zu wissen, wie es denn geht, investiert. Das ist natürlich nicht ganz so schlecht gelaufen. Eingestiegen bin ich bei 205. Heute steht es ein bisschen höher. Das hätte aber auch umgekehrt laufen können. Also das war nie mit der Idee getrieben, ich möchte hier einen Haufen Geld verdienen, sondern da gibt's was, das einen intellektuell interessiert und da setzt man da mal um. Die Blockchain ist definitiv eine Technologie, die uns alle in Zukunft die eine oder andere Erleichterung bringen wird und die ähnlich wie die künstliche Intelligenz so manchen Beruf dann etwas herausfordernder machen wird, zumindest was das Erzielen von Gewinnen angeht.
Jetzt verstehe ich das absolut. Natürlich, es ist sehr schwer, nicht nur zu greifen, sondern auch fairer Wert, Bewertung. Und dann ist es halt für einen Investor eine schwierige Sache. Ist für euch Bitcoin trotzdem nervig? Ich stelle mir das jetzt vor, wenn man, ja, man kann noch so gut performen, Bitcoin performt halt dann besser. Und dann kommen die Leute und sagen, Mensch, ich brauche doch nur Bitcoin kaufen, dann brauche ich doch hier eure ollen Aktien nicht mehr. Ist das anstrengend?
Nee, ist es eigentlich nicht, weil das sind auch völlig unterschiedliche Felder. Also es gibt, wir sind zum Beispiel auch überhaupt nicht im Immobilienmarkt aktiv, weil wir sagen, das passt nicht zu uns, zu unserer liquiden und qualitätsgetriebenen Investmentphilosophie. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch Investoren gibt, die im Immobilienmarkt erstklassige Arbeit machen. Es gibt Rohstoffe, in denen wir auch überhaupt nichts zu tun haben. Auch hier gilt dasselbe. Und bei den Crypto-Coins wird das ganz genauso sein. Schuster, bleib bei deinem Leisten. Wer Spaß und Freude daran hat, der findet sicher auch gute Manager und gute ETCs, die einem das abdecken. Wir machen es nicht.
Ich höre das ja auch ständig. Mensch, Lochner, vergiss deine Aktien, kauf doch einfach Bitcoin. Also das ist natürlich, wenn es gerade so gut läuft bei Bitcoin, dann ist das immer so ein bisschen das Problem. Aber man muss ja natürlich überlegen, was ist dann vielleicht in 10 oder 20 Jahren. Kommen wir zu den Aktien. Habe ich das gerade richtig so rausgehört, so ein bisschen in die Richtung, vielleicht sogar so ein bisschen so ein Crack-Up-Boom, also die Schulden steigen immer weiter, man wird dann vielleicht immer mehr gezwungen, in Werte wie Immobilien oder natürlich auch Aktien reinzugehen. Dazu dann auch noch Trump, der mit Steuersenkungen kommt und Co., der dann die Wirtschaft auch noch beflügeln wird. Also jetzt haben wir natürlich zwei sehr gute Aktienjahre hinter uns, aber geht die Rallye vielleicht jetzt erst so richtig los?
Ja, nominal wird das wahrscheinlich so sein. Real ist das etwas anders. Das verwundert ja viele, auch unsere Kunden immer wieder, wie gut die Gewinnentwicklung der Unternehmen beispielsweise in den Jahren 22 und 23 gewesen sind. Die sehen die realen Zahlen des Wirtschaftswachstums und sagen, Menschenskinder, das war doch hundslausig. Wie kriegen die denn Gewinnwachstumsraten von 7, 8 oder sogar zweistelligen Bereichen hin. Und dann muss man immer wieder darauf hinweisen, dass eben Umsätze und Gewinne auch sehr stark von der Inflation getrieben werden können. Das ist nicht immer so. Also das war die Jahrzehnte davor eher ein unterbedeutender Faktor in der Gewinnentwicklung. Inzwischen und wahrscheinlich auch nach vorne schauend wird das ein nicht unerheblicher sein. Das ist aber alles nominal. Es kann durchaus sein, dass wir in 10 Jahren von den Gewinnen her eine Verdopplung haben und real feststellen, das ist genau das, was wir heute haben. Der große Vorteil ist, ich habe zumindest einen Inflationsschutz, den ich bei einer Anleihe dann ebenso nicht habe. Wenn wir unsere Kundinnen und Kunden auf die Idee draufheben wollen, dann vergleichen wir gerne die Situation heute hier in den USA oder in Deutschland mit der, die wir in der Türkei haben, schon längst und schon über viele Jahre, wo Aktien, wo Gold regelmäßig in türkischen Liren gerechnet neue Höchststände aufstellen, und zwar teilweise sehr drastische, und real bleibt für die Türken immer noch ein bisschen was übrig, aber nicht allzu viel. Das bedeutet nicht, dass wir davon ausgehen, wir werden in Bälde türkische Inflationsverhältnisse haben. Aber einfach mal, damit man einen Anstoß bekommt, wie man auch in einem solchen Umfeld durchaus sein reales Vermögen schützen kann. Und das ist ja sehr interessant. Viele auch hier in Deutschland, speziell hier in Deutschland, die gehen davon aus, dass es irgendwo eine Endlichkeit gibt von Schulden und Staatsverschuldung. Dass irgendwann der Staat dann nicht mehr in der Lage ist, die Schulden zurückzuzahlen. Herr vorn dran, was passiert denn mit den amerikanischen Staatsschulden, wenn die Chinesen die alle verkauft haben? Wer kauft die denn? Das sind so Fragen, die immer wieder auftauchen. Und die Antwort ist dann so lapidar wie richtig, dass solange sich ein Staat in eigener Währung verschuldet, die Zahlung der Zinsen und die Rückzahlung der alten Schulden kein Problem ist, weil die Notenbank druckt halt das Geld digital wie analog, das notwendig ist. Und das sehen wir ja auch in der Türkei. Also die Lire ist ja immer noch Zahlungsmittel, aber kaum ein Türke würde auf die Schnapsidee kommen, die türkische Lire als Wertaufbewahrungsinstrument zu nutzen. Meine türkischen Kollegen im Büro sagen dann immer, das Geld bei uns ist erst dann sicher, wenn es nicht mehr auf der Bank ist. Und das hat eben nichts mit der Solidität der Bank zu tun, sondern dass man in nominalen Anlagen einfach nicht in der Lage ist, die Inflation auch nur ansatzweise zu erreichen.
Also kann man eigentlich sagen, wer keine Aktien hat, der wird bei diesen Umständen gnadenlos absaufen, oder in den kommenden Jahren, wenn man mal auf Inflation und Schulden guckt.
Wer keine guten realen Werte hat und das idealerweise diversifiziert, der wird absaufen. Aber es sind eben nicht nur die Aktien. Wer wirklich Spaß an einem globalen Immobilienportfolio hat, kann das möglicherweise genauso hinbekommen. Vielleicht hat er sogar den einen oder anderen Steuergimmick, den er da nutzen kann. Wenn jemand was von Kunst versteht, aber wirklich was davon versteht, dann kriegt er das auch, weil das reale Werte sind. Es sind nicht nur die Aktien, aber, und das ist der große Vorteil der Aktien, hier kann ich reale Werte diversifiziert aufbauen mit ein oder zwei Investments. Ich muss mich um nichts kümmern. Ich lasse das einfach laufen. Es kostet mich ja vielleicht mal eine schlaflose Nacht, wenn der obligate Crash kommt. Aber ich habe keinen Verwaltungsaufwand, muss mich nicht mit meinem Steuerberater jahrelang rumschlagen. Effizient ist das globale Aktienportfolio. Schützen können auch andere Investments.
Wie würden Sie denn in einem Satz die Stimmung beschreiben? Jetzt haben Sie ja die letzten Wochen sehr viel Gespräche geführt. Wo stehen wir da gerade?
Weil die Stimmung, was Deutschland angeht, ist hundslausig. Die ist echt hundslausig. Also man hat da wirklich inzwischen das Gefühl, viele haben die Hoffnung aufgegeben. Vieles können sich auch kaum vorstellen, dass eine neue Bundesregierung, egal was für eine Farbe die Führung und die gesamte Koalition beinhaltet, egal wer da kommt, dass die wirklich etwas rumreißen können. Und das liegt natürlich auch an den wahnsinnigen Belastungen, die aus unserer schlecht gemanagten Demografie resultieren. Wir wissen alle, dass wir heute schon im Staatshaushalt 125 Milliarden Zuschuss in die gesetzliche Altersvorsorge stecken im Jahr 24. Das dürfte in den nächsten Jahren deutlich mehr werden. Wir werden sicher die 200 Milliarden reißen, die Belastungen für die Pensionen der Beamten kommen obendrauf, die Belastung für Unterstützungen der Krankenkassen und der Pflegekassen. Das wird natürlich ein immer größerer Teil unseres Bundeshaushalts. Und wenn wir nicht morgen die Reißleine ziehen bei der Schuldenobergrenze, da haben wir überhaupt kein Geld mehr zur Verfügung in einem solchen Bundeshaushalt für Infrastruktur, für Bildung, für Digitales, auch für die Bundeswehr. Und das wissen die Leute. Sie machen sich aber Sorgen, dass viele in der Politik eben an ihren Dogmen festhalten. Und da gehört bei manchen Parteien eben auch die Schuldenobergrenze dazu. Und dass wir damit eben weiter zurückfallen im Bereich der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Das treibt die Menschen, die ich getroffen habe, wirklich in der Breite um.
Habt ihr dann eure Meinung geändert? Jetzt gibt es Neuwahlen, Sie haben es gerade schön beschrieben, unterm Strich erwartet man sich da nicht so viel. Also ist Deutschland weiterhin unattraktiv? Jetzt lassen wir natürlich mal die ganzen Player aus dem DAX, die meisten außen vor, weil die sind natürlich international tätig. Aber ich sag mal so, das klassische deutsche, die deutsche Aktienperle, die es vielleicht früher war, die hier produziert, die hier viel Umsatz macht, wird sich da was ändern? Kommt da wieder Schwung ran 2025 oder wird das eher quasi dasselbe in grün, gelb, schwarz, wie auch immer?
Also die Mittelständler und die Kleinunternehmer und Unternehmerinnen, mit denen ich spreche, die sind sehr traurig, weil sie feststellen, wie speziell auch die Bürokratie, die immer zunehmende Bürokratie, ihnen die Freude an ihrem Unternehmertum kaputt macht. Das sind ja alles Menschen, die haben sich mal aufgerafft, um eine Geschäftsidee dann in eigener Verantwortung und für eigenes finanzielles Risiko umzusetzen. Und die wollten eine Geschäftsidee umsetzen und nicht den halben Tag Papiere ausfüllen, von denen sie wirklich nicht wissen, für was sie gut sind. Und das ist das, was die kleineren Unternehmer umtreibt. Das sind wahrscheinlich ganz andere Sorgen als die von einem DAX-Konzern, von einem Exportunternehmen. Da sind die Fragen Zölle, da sind die Fragen Beziehungen zu China und den USA, zukünftiger Wettbewerb, Standort, Auswahl und Ähnliches relevant. Hier die Kleinunternehmer auf der deutschen Scholle, die einfach nur Wertschöpfung betreiben wollen und feststellen, boah, das macht ja maximal noch 50% meines Jobs aus. Die sind echt frustriert und traurig.
Also kein großer Befreiungsschlag in Sicht, oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, den sehen Sie im Moment nicht, weil Sie natürlich auch andere Regierungen, die auch von der CDU geleitet wurden in der Vergangenheit hatten und deren Aufbau an Bürokratie nicht weniger groß war wie das, was die Ampel jetzt vorgelegt hat. Diese Menschen würden meiner Meinung nach dann wieder Hoffnung zurückgewinnen, wenn sie wirklich sehen, es geht was auf der Geschwindigkeit von Genehmigungen, es geht was im Abbau von Bürokratie. Es werden nicht von der EU regelmäßig irgendwelche zusätzlichen Verkomplizierungen ihres Geschäftsmodells aufgebaut, die interessanterweise natürlich primär in Deutschland gnadenlos umgesetzt werden. Also ich habe gerade eben gestern Abend wieder mit einem Unternehmer gesprochen, der hat eine Tochterunternehmung in Italien, der sagt, naja, für die gilt theoretisch genau dasselbe. Aber wenn ich sehe, wie hier unsere Bürokratie wirklich millimetergenau die Vorgaben umsetzt und mit wie viel laissez-faire man das in Italien dann vom Unternehmer einfordert, dann weiß er eben schon, warum die Stimmung hier so ist, wie sie ist und in Italien trotz vergleichbarer Regeln deutlich relaxter.
Also gäbe es vielleicht ein bisschen Spielraum, ja, wir hoffen, dass es besser wird. Die Euphorie ist jetzt noch nicht ausgebrochen, aber Sie haben es vorher gesagt, vielleicht ist die einzige Hoffnung, dass es gar nicht mehr schlechter werden kann. Also die Stimmung ist ja wirklich so im Keller. Man fragt sich, was soll da noch schlechter werden gerade?
Ja, und die Leute haben ja überhaupt kein Problem mit Steuerzahlen. Die sagen, ach Philipp, also ich zahle doch gerne meine Steuern, wenn ich merke, dass ich dafür etwas bekomme, was durch meine Zahlung dann auch wirklich sinnvoll umgesetzt wird. Aber es ist eben nicht nur im Unternehmenstum, sondern auch in vielen Bereichen der Ehrenämter, dass die Menschen sich zurücklehnen und sagen, wenn ich jetzt schon so viel Steuern zahle, dann brauche ich mich doch nicht noch einzubringen im Elternverein, bei der Feuerwehr, in der Politik. Wir bauen hier eine Gesellschaft auf, die sagt, ich zahle über die Steuern meinen Ablass, aber wenn ich diesen Ablass gezahlt habe, dann bin ich raus aus der Gesellschaft. Wenn ich mir anschaue, heute in der Klasse unserer jüngsten Tochter sind von den 26 Eltern 7 Stück im Elternverein. Und wenn ich mich zurückerinnere an unsere Zeit, an die Zeit der älteren Kinder, da war das eigentlich selbstverständlich, dass man mit dem Eintritt der Kinder in die Schule auch in den Elternverein eingestiegen ist. Aber es ist nachvollziehbar, wenn die Belastung für Steuern und Abgaben so gigantisch ist, dann sagt man, ich habe meinen Beitrag über die Steuern geleistet. Jetzt erwarte ich dann vom Staat, dass er diese Steuern auch sinnvoll, auch für mich und meine Familie umsetzt. Und das ist natürlich eine sehr billige Haltung, die aber mit höheren Steuersätzen klar gefördert wird.
Lassen Sie uns mal zur Börse, zum Investieren zurückkommen und vielleicht zum größeren Bild. Was wird es daraus machen? Sie haben vor kurzem gesagt, Europa ist nicht ernst zu nehmen. Was kommt da jetzt auf uns zu? Also Deutschland gerade mit großen Problemen. Wir sind ja oder waren die Lokomotive. Europa, ja, uneinig. Viele sagen schwach. Sie sagen nicht ernst zu nehmen. Jetzt kommt Trump wahrscheinlich mit den Zöllen. China gibt Gas. Wir sehen es jetzt bei den Autos schon. Was kommt da auf uns zu?
Naja, wir müssten zunächst einmal versuchen, Europa wieder einen Stellenwert in der internationalen Politik zu verschaffen. Das ist genauso, wie Sie es sagen. Wenn wir da alle heterogene Meinungen vertreten in Paris, was anderes wie in Rom, in Brüssel oder in Berlin, dann nimmt uns keiner ernst, weil keiner auch weiß, was wir wollen. Ist ja völlig, völlig klar. Wenn 4, 5 unterschiedlichen Meinungen aus Budapest oder aus Paris kommen.
Was sollten wir denn wollen? Das ist ja die Frage. Also was wäre quasi die,
ja, ich
was wäre Ihr Wunsch, was wir wollen sollten?
Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder machen wir Europa mit Haut und Haaren oder wir lassen's. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen brutal, aber zumindest wenn wir in der Geopolitik wieder eine Rolle spielen müssen, dann gibt es nur eine der beiden Möglichkeiten. Und ich persönlich, aber ich weiß, das ist eine zunehmendere Minderheitenmeinung, bin davon überzeugt, wir sollten wirklich Europa mit Haut und Haaren bilden und dafür die nationalen Ebenen streichen. Weil es geht meiner Meinung nach nicht, dass wir Europa und die nationalen Einheiten haben. Das wird immer gigantische Dissonanzen generieren. Wir haben eine Regierung in Europa, wir haben dann einen Bereich Regionen und dann haben wir die Kernerarbeit auf der Gemeinde und im Kreis. Ein vierten Layer verträgt das nicht. Wenn die Meinung besteht, wir sollen die nationalen Ebenen nicht rausnehmen, wofür ich auch Verständnis habe, dann müssen wir aber die Idee Europa komplett neu buchstabieren. Das bedeutet, also wir brauchen hier eine Entscheidung drüber, die traut sich keiner zu fällen, das wissen wir alle, aus verschiedenen Gründen. Das bedeutet, wir werden auch in Zukunft große zyklische Bewegungen erleben. Da gibt es mal ein Politiker-Duo in Paris und in Berlin, das sich versteht und deswegen mal temporär in der Lage ist, auch global Initiativen zu ergreifen. Wir wissen beide, das ist im Moment nicht der Fall. Macron und Scholz sind doch etwas unterschiedlich in ihren ja, politischen, aber wahrscheinlich auch in ihren charakterlichen Strukturen. Deswegen ist die Beziehung so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und deswegen ist die Wahrnehmung Europas so irrelevant wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Solange das so ist, sind wir Entscheidungsnehmer. Die ganze Diskussion um Donald Trump, die könnte uns ja in Europa egal sein, wenn wir stark genug wären, ökonomisch wie militärisch stark genug, um zu sagen, wir haben unseren eigenen Plan, den ziehen wir durch und wir sind auch in der Lage, den durchzuziehen. Und dann kann der Xi kommen und dann kann der Putin kommen und dann kann der Trump kommen. Für die können wir nichts, aber wir sind für alles vorbereitet. Aber wir wissen, wir sind wahrscheinlich für nichts vorbereitet und deswegen sind genau die Entwicklungen in China, in Russland und in den USA so herausfordernd für uns. Das müssen wir gesellschaftlich zunächst einmal versuchen klären. Das ist sehr einfach zu sagen, wir wählen jetzt eine neue Bundesregierung, der schieben wir jetzt die Schuhe in die Schuhe, die Schuld in die Schuhe. Die müssen die Karre aus dem Dreck ziehen, solange wir als Gesellschaft nicht bereit sind, die Karre aus dem Dreck zu ziehen, einzusehen, was falsch gelaufen ist und vielleicht auch wieder etwas härter anzupacken. Solange hilft auch eine neue Regierung nichts. Peer Steinbrück, der ist ja nun wirklich nicht als Heuschrecke oder Turbokapitalist bekannt, der hat vor 3 Wochen gesagt, die Deutschen müssen wieder härter und länger arbeiten. Recht hat er. Aber da muss dann eben ein Ruck durch die Gesellschaft und ich glaube, da sind wir noch nicht angekommen.
Aber Herr Vornan, reicht das? Wir sehen Sie jetzt bei den deutschen Autobahnen. Wir haben vor rund einem Jahr gesprochen, da war schon die Rede von, oder haben Sie auch gesagt, Nokia-Event der deutschen Autobauer. Wir sehen, das hat sich jetzt auf jeden Fall kurzfristig voll bestätigt. Da ist die Frage, wenn man jetzt härter arbeitet bei VW zum Beispiel, verkaufe ich dann mehr Autos in China? Also reicht das? Und die Frage ist ja vor allem, wie schätzt ihr das ein? Also ist dieser Zug abgefahren für die deutschen Autobauer? Und vor allem die Frage, ist das erst der Anfang? Also bei den Autos trifft es uns jetzt gerade. Trifft es uns vielleicht auch bald bei anderen Branchen richtig?
Naja, klar, das trifft uns im Bereich Kleinwagen, Mittelklasse, Automobile. Da bin ich davon überzeugt, da haben wir in 10 Jahren kaum mehr was zu bieten. Wir müssen uns auf Qualität und das Luxussegment konzentrieren. Da wird es immer noch Raum geben für Menschen, die sagen, ich bin bereit für ein AMG Mercedes etwas mehr zu zahlen als für ein vergleichbares Produkt von BYD. Davon bin ich überzeugt, aber das hat natürlich massive Auswirkungen auf Umsatz, das hat massive Auswirkungen auch auf die Beschäftigungsverhältnisse. Wir haben in der Vergangenheit schon ein paar Mal versucht, tote Pferde zu reiten über Subventionen, Kohle und Stahl beispielsweise. Wir haben in Deutschland einen Fachkräftemangel. Wir haben in Deutschland einen massiven Mangel an Bautätigkeit in der Infrastruktur, die eben auch deshalb vorhanden ist, nicht nur, weil kein Geld da ist, oft ist sogar das Geld gesprochen, weil es nicht umgesetzt werden kann. Wir müssen versuchen, das Humankapital, ich weiß, ein nicht geliebtes Wort, aber so ist das halt ökonomisch zu bezeichnen, in zukunftsträchtigere Branchen umzulenken. Und dazu zähle ich jetzt nicht den Automobilbau. Also ja, anerkennen, wir haben hier etwas, womit wir in Zukunft nicht mehr wettbewerbsfähig sein werden. Wir stellen hier Leute nicht mehr neu ein. Wir stellen sogar welche frei. Die werden gezielt umgeschult in Branchen, bei denen wir in Deutschland Mangel an Arbeitskräften haben. Das ist ein Prozess, der läuft in der Schweiz jeden Tag. Der ist auch in Deutschland gelaufen, solange wir eine D-Mark hatten, die regelmäßig aufgewertet hat. Weil dann ist diese Wettbewerbsfähigkeit für Produkte, die eben nicht außergewöhnlich gut sind, die wird jeden Tag hinterfragt. Wir haben es uns jetzt so ein bisschen in der italienischen Krankheit bequem gemacht. Wir haben eine nicht besonders starke Währung. Wir hatten außergewöhnlich tiefe Zinsen. Damit wurden Kapitalkosten überschaubar gehalten. Und wir haben eben nicht konsequent die Geschäftsmodelle rausgefiltert, die keine Zukunft haben. Das müssen wir konsequenter machen und nicht immer über Subventionen nachdenken, sondern wie kriegen wir neue Geschäftsmodelle vom Staat gefördert? Hier sind dann auch Steuerboni und vor allen Dingen tiefe Bürokratie etwas, was dann den Umschwung bringen könnte.
Wie steht ihr denn zu europäischen Aktien? Jetzt machen die natürlich viel Umsatz in den USA, in China und Co. Aber ist das gerade attraktiver? Wir sehen ja gerade auch, die Stars sind schwer angeschlagen. LVMH früher wirklich bombastisch gelaufen. Auch ASML, dann spielt da natürlich noch Trump jetzt mit rein, mit den Zöllen, mit China. Ist das gerade attraktiv oder gilt es das einfach gerade zu meinen?
Ja, gute Geschäftsmodelle sind so attraktiv und unattraktiv wie jeden Tag. Ferrari macht immer noch 100.000 Euro Gewinn mit jedem verkauften Auto. Aber das hat nichts mit Europa, Deutschland oder den USA zu tun. Klar werden die Standortfaktoren immer bis zum gewissen Maße an der Profitabilität und der Gewinnmarge nagen oder eben hinzufügen. Aber das Geschäftsmodell ist das, was relevant ist. Und genau das war das, was ich gerade eben versucht habe anzudeuten. Wir müssen in Deutschland wieder versuchen, zukunftsattraktive Geschäftsmodelle zu fördern. Und da ist sicher bis zum gewissen Maße auch die ökologische Weiterentwicklung eines, was etwas sein könnte, was Deutschland zum Geschäftsmodell verhilft. Wir haben Deutschland immer noch als wunderbares kulturelles Land, das von vielen Menschen, ähnlich wie Frankreich oder Italien, regelmäßig bereist wird. Da hilft es dann vielleicht nicht immer über zu viel Touristen zu sprechen und nachzudenken, aber Geschäftsmodelle gibt es auch in Zukunft und wir müssen versuchen, genau auf diese wieder mehr politischen Fokus zu lenken. Zu allem gehört sicher, dass wir eine Infrastruktur haben in Verkehr und Datenverkehr, die wettbewerbsfähig ist. Da müssen wir auf alle Fälle so schnell wie möglich versuchen, den Hebel umzulegen.
Lassen Sie uns mal vorausblicken auf das Börsenjahr 2025. Sie haben vor kurzem gesagt, man muss nicht voll investiert sein. Also muss es früher oder später zumindest mal eine kleine Korrektur geben? Ist es für Anleger ratsam, jetzt nicht zu gierig zu werden?
Ich kann mir gut vorstellen, dass wir bis zum Jahresende noch einen weiteren Lauf der Aufwärtsbewegung sehen. Aber wenn wir dann Anfang 25 die Uhren zurückstellen auf Null, dann wird das sicher auch ein paar neue Überlegungen bei vielen Investoren anstoßen, die kurzfristig ein Durchatmen meiner Meinung nach realistisch machen. Langfristig brauchen wir uns darüber überhaupt nicht zu unterhalten. Ich habe gerade eben ausgeführt, wie meine Meinung zur Entwicklung der Staatsverschuldung ist. Und wie wichtig in diesem Zusammenhang ein extrem hoher Anteil von guten Realwerten ist. Für den Durchschnittsbürger bedeutet das meiner Meinung nach, er hat sein Investment getätigt oder er sitzt in seinem Aktiensparplan. Das lässt er alles laufen. Er sollte nicht den Fehler machen, durch Timing-Überlegungen sich aus dem Markt rausschießen zu lassen, um dann langfristig nicht mehr reinzukommen. Derjenige, der in den letzten 10, 20 Jahren regelmäßig Aktienquoten hatte, um die 80%, der kann auch immer 10 oder 20% rausnehmen und Ich kann mir gut vorstellen, dass wir mal einen Rücksetzer sehen im Jahr 2025 von 10 bis 15% und die dann wieder nutzen, um genau auf diese Position von 80% plus zurückzufinden.
Wie schätzt ihr denn China jetzt ein? Das ist ja etwas, was uns ständig Bauchschmerzen bereitet, weil eben auch der Konsum nicht wirklich in Gang kommt. Das tut ja richtig weh, auch wenn man mal auf europäische Unternehmen schaut, wie Estée Lauder zum Beispiel. Also da gibt es ja viele, die einfach drunter leiden. Jetzt hat zumindest mal vor kurzem der Konsum positiv überrascht in China. Da ist natürlich noch viel Luft nach oben. Es gab ja hier das Konjunkturpaket, also die Geldschleuse wurde mal aufgemacht. Da haben ja auch viele lang drauf gewartet. Ist das jetzt ein Umschwung oder war das nur ein Strohfeuer? Ganz kurz.
Da haben wir uns ja auch vor einem Jahr unterhalten, als ich aus China wieder zurückgekommen bin. Mhm. Für mich ist die Binnenkonjunktur China eine, die fertig gebaut ist und damit wir auch keine Wachstumsraten mehr von 6-7% per annum erwarten sollen. Ich habe damals gesagt, China wird in Zukunft mit 2-3% per annum real wachsen. Daran halte ich weiter fest. Es ist schon beeindruckend, wie schlecht die Stimmung ist bei den Chinesen, die sich das erste Mal eigentlich in ihrem Leben, also zumindest diejenigen, die unser Alter sind, Gedanken machen müssen um tiefere reale Löhne. Das gab es bisher so nicht. Sie sehen auch, dass viele ihrer Vermögenswerte nicht allzu stark dazu beitragen, dass sich an der Situation etwas ändert, was die Einkünfte angeht. Zumindest der Preis der Vermögenswerte ist nicht deutlich angestiegen, wenn man es mal positiv formuliert. Insofern wird sich da an der Grundentwicklung nichts ändern. Da kann es mal zyklisch ein paar Programme geben, die so ein bisschen die Stimmung verbessern, aber das Land wird nicht zurückfinden zu dem Wachstumspfad, den viele immer noch als den klassischen chinesischen Wachstumspfad sehen. Das bedeutet logischerweise für europäische Unternehmen oder für Unternehmen im Allgemeinen, dass die Produkte nicht mehr mit den Wachstumsraten nachgefragt werden, wie es in der Vergangenheit war. Und wir haben natürlich noch ein Risiko, das man nicht komplett ausschließen kann. Wenn es zu weiteren politischen Verklemmungen kommt zwischen dem Westen und China, dass es dann nicht mehr gewollt oder vielleicht auch nicht mehr Mode ist, westliche Produkte zu benutzen. Wenn wir politische Schwierigkeiten haben zwischen Europa und China, dann liegt es ja auf der Hand, dass irgendwann einmal der Xi sagt, also liebe Leute von der KP, ihr fahrt in Zukunft kein Audi mehr. Oder wer sich heute noch französisches Haarspray in die Haare sprayt, ist kein guter Nationalist. Das klingt so auf den ersten Blick ein bisschen sehr absurd, aber die Art und Weise, wie Xi Jinping den Nationalismus in den letzten 5 bis 6 Jahren nach vorne gebracht hat, macht mich doch nachdenklich, ob etwas in der Art und Weise nicht realistisch ist. Und dann haben wir eben viel größere Probleme als nur die Wachstumsraten dort. Dann haben wir wirklich auch eine Verdrängung durch den politischen Willen und das würde dann wirklich ins Kontor schlagen. Wir wissen alle, dass auch ein Audi, der in China verkauft wird, in der Regel ein chinesisches Auto ist. Und dass man argumentieren kann, ja, aber man trifft hier die völlig Falschen. Aber wenn es politisch wird, wird es sehr oft irrational und auch solche guten Gründe, die spielen dann keine allzu große Rolle mehr.
Das würde aber natürlich schon eine Bremse sein. Also wir haben es gerade darüber gesprochen, auch natürlich europäische Konsumtitel zum Beispiel. Kann das kompensiert werden? Viele hoffen ja auf Indien. Das läuft ja auch ganz ordentlich. Jetzt ist die Frage, ist das trotzdem maßlos überschätzt? Ist ja auch schon gut gelaufen. Oder sind Sie da optimistisch?
Ja, Indien ist eher so ein Diesel. Der wächst ganz, ganz langsam und stetig. Das ist kein Formel-1-Renner. Aber in Indien haben wir eben den ordentlichen Treibstoff für einen soliden Diesel. Das ist zunächst einmal eine demokratische Grundverfassung. Auch wenn der Modi da immer wieder ein bisschen zündelt, er ist nämlich auch ein Nationalist. Das wird hier bloß nicht in der Schärfe kommentiert, wie es manchmal notwendig wäre. Man hat dort ganz klar das Verständnis der Marktwirtschaft. Die Börse hat in Indien wirklich Tradition. Da haben halt die Engländer oder die Großbritannier dafür gesorgt, dass hier solche Traditionen dann auch wirklich in der Bevölkerung verankert sind. Und deswegen ist das etwas, was für mich sicher in den nächsten 20, 30 Jahren der positive Effekt der globalen Entwicklung sein dürfte. Indien mit keinen Raketenwachstumsraten, aber stabilen zwischen 4 und 5% real. Und das ist sicher etwas, wo so manches westliches Unternehmen heute viel fokussierter darauf achtet, als vor ein paar Jahren, wo einzig China den Fokus bekommen hat.
Werft ja auch ein Auge auf Märkte wie Argentinien zum Beispiel. Da gibt es ja Hoffnung, Milei, Mercosur wäre ja auch für die Region ein potenzieller Treiber. Ist das was, worauf ihr schaut?
Wir haben auch Unternehmen aus Lateinamerika, aber nicht, weil sie in Argentinien, Brasilien oder Chile sind, sondern weil es gute Unternehmen sind.
Gut, dann aber sicherlich auch wichtig, oder? Wenn der, auch für die Weltwirtschaft natürlich, wenn da mehr Musik reinkommen würde, oder?
Hat ja, auch mega also Potenzial. Wenn der politische Richtungswechsel, den wir jetzt seit 1,5 Jahren in Argentinien beobachten können, wenn dessen Erfolge dauerhaft sind und anstecken, zunächst einmal logischerweise in Lateinamerika, aber dann vielleicht auch über Lateinamerika hinaus. Und die sind ja auch getrieben durch politische Initiativen, die sich viele in Deutschland nicht vorstellen können. Dann wäre das sicher etwas, was den Marktwirtschaften auf der Welt wieder mehr Wasser unter den Kiel bringen würde. Aber ich glaube, da ist es noch zu früh, heute wirklich ein Urteil drüber zu bilden.
Ich habe mir unser Gespräch vor einem Jahr nochmal angeschaut und da lagen Sie mit einer Prognose eigentlich komplett richtig. Und zwar haben Sie damals gesagt, das wird einige enttäuschen, es wird nicht so viele Zinssenkungen geben. Damals waren wir voll in diesem Modus, Paul hat die Inflation besiegt und die Zinsen knallen runter, 7, 8, manche haben sogar noch mehr ausgerufen. Das haben wir genau nicht gesehen. Da lagen Sie eigentlich total richtig, es wird weniger geben. Ja, die Zinsen fallen, aber weniger. Enttäuschung war das für den Markt aber keinen. Jetzt ist ja die Frage, was lernen wir daraus? Also ist das irrational oder sind diese Märkte mittlerweile komplexer geworden? Denn eigentlich nach Lehrbuch hätte man jetzt sagen müssen, Mensch, da ist mehr eingepreist, das wird eine Enttäuschung. Da können Aktien jetzt zumindest mal nicht durch die Decke gehen. Es war aber ja bisher wirklich ein starkes Jahr. Was lernen wir daraus? Was machen wir daraus?
Ja, wir haben uns ja primär darüber unterhalten, was die Bedeutung auch für die Anleihenmärkte sein wird. Ich habe ja damals die These aufgestellt, 2024 wird kein Bondjahr, wie es damals von vielen Banken und Asset Managern postuliert wurde.
War ja fast als Free Lunch so ein bisschen dargestellt.
Ja, so nach ja. Dem Motto. Also ihr habt einen hohen Coupon und ihr werdet wahrscheinlich auch noch ein bisschen was am Kurs bekommen. Das wird aktienähnliche, also mit 7% total Renditen bringen. Wenn ich mir heute die großen Bond-Indizes anschaue, dann bin ich flat, vielleicht einen Tick drüber, aber definitiv keine aktienähnlichen Renditen. Der Aktienmarkt hat, behaupte ich, auch damals schon nicht so gigantische Hoffnungen in die Zinssenkungen gesetzt, weil die natürlich auch anhand der Gewinnentwicklung ablesen konnte, dass ganz so drastisch A, die Wirtschaftsschwäche nicht werden dürfte. Das war ja damals auch noch ein großes Thema, Rezession. Rezession in den USA war vor 12 Monaten noch etwas, was sehr viele angekündigt haben. Ja, also das eine und das andere, dass die Inflation ein Tick länger bleibt, als das damals auch erwartet wurde. Und das war bei den Aktieninvestoren wahrscheinlich weiter verbreitet als bei den Bondinvestoren. Und deswegen war dann auch der negative Impact auf die globalen Aktienmärkte deutlich geringer.
Rezession ist jetzt für Sie, höre ich raus, abgesagt. Ist das Thema durch? Klar, einen externen Schock können wir nie ausschließen, aber ist das...
Ja, also wenn der Donald Trump das Geld in die Hand nimmt, das er in die Hand nehmen will, ist zumindest in den USA erst einmal die Rezession abgesagt. Wir in Europa, wir meandern ja um die Nulllinie herum. Da wird es keinen massiven Schock nach unten und auch keinen Raketenstart nach oben geben. Wir wurschteln uns halt so durch und daran wird sich auch nicht viel ändern.
Kommen wir langsam zum Ende 2025 oder die kommenden Wochen, Monate. Was glauben Sie, wird viele überraschen? Was wird eine Überraschung? Was haben viele gerade noch nicht so auf dem Schirm?
Ja, wahrscheinlich, dass es ein sehr, sehr zähes Jahr wird, das am Ende leicht positiv sowohl bei den Aktien wie bei den Anleihen abschließen dürfte, aber mit vielen Auf und Abs. Und wahrscheinlich nicht der Euphorie, die wir zumindest auf dem Kursniveau in den letzten Monaten erlebt haben. Es wird das Durchschnaufjahr nach dem Jahr 24 werden, was ja auch mal ganz gut ist.
Da stimme ich optimistisch, weil vor einem Jahr haben Sie gesagt, es wird nicht schlecht, aber es wird schlechter und es wurde bisher ein gutes Jahr. Also mit der, sag ich mal, kontrollierten Optimismus sind wir gut gefahren, oder? Vielleicht kommt es dann wieder richtig gut, wenn wir Glück haben.
Ja, ein Kontraindikator ist auch mal ganz gut.
Und was ist Ihre größte Überzeugung für 2025? Ich habe rausgehört, Bonds sind, können wir das vielleicht nehmen oder haben Sie noch was anderes? Also Bonds
ja,
braucht eigentlich kein Mensch, oder?
Lange Ende am Anleihenmarkt. Es würde mich nicht wundern, wenn die 10-jährige Bundesanleihe Ende des nächsten Jahres bei 3% und darüber stehen würde, trotz einem relativ schwachen wirtschaftlichen Wachstum. Aber einfach, weil den Menschen klar wird, boah, das mit dem Schuldenmachen geht weiter und in Deutschland erst so richtig los.
Und letzte Frage, gibt es ein Risiko, so wo Sie wirklich sagen, das treibt mich wirklich um, da schaue ich drauf, gibt es da was? Sind es die Zölle, ist es Trump, ist es ganz was anderes, ist es die Geopolitik, ist es China oder ganz was
das
anderes?
Das sind eigentlich alles Trends, die sich weiterentwickeln dürften. Ich mache mal jetzt was Positives. Worauf ich wirklich schaue, ist, ob der Wahlkampf rund um die nächste Bundestagswahl, ob da das Thema Standortqualität Deutschland eine Rolle spielt. Das war in den letzten Bundestagswahlkämpfen leider Gottes nicht der Fall. Wenn das wirklich zum Thema wird, dann besteht die Chance, dass eine zukünftige Bundesregierung dann auch von der Bevölkerung den impliziten oder expliziten Auftrag erhält, mal wirklich deutlicher strukturverbessernde Maßnahmen zu ergreifen. Wenn wir auch jetzt wieder Primärwahlkampf führen um Themen wie Migration, soziale Gerechtigkeit, Erhalt von Arbeitsplätzen und Ähnlichem, dann ist es leider doch sehr wahrscheinlich, dass wir aus der Malaise so schnell nicht rausfinden werden.
Jetzt mal noch einen positiven Take. Jetzt haben Sie mir eine Steilvorlage geliefert. Was wäre denn, wenn einfach die Dinge mal halbwegs positiv kommen? Wir reden immer drüber, ach, das kann schiefgehen und das ist schlecht. Deutschland wird vielleicht wieder ein bisschen positiver gesehen. Vielleicht gibt es da mal eine positive Überraschung. Der Ukraine-Krieg endet. Trump haut vielleicht doch nicht so drauf, wie manche befürchten. Es gibt ja keine Rezession. Die Inflation kommt auch nicht scharf zurück. Die Zinsen müssen nicht steigen. Sie bleiben vielleicht stabil, sinken leicht. Also es gibt vielleicht mal so ein paar weiße Schwäne statt schwarze Schwäne. Was wäre denn dann los?
Die weißen Schwäne sind ja die Normalität. Über die berichtet bloß keiner. Das würde bedeuten, dass es deutlich weniger schwarze Schwäne gibt als in der Vergangenheit. Schwarze Schwäne ist natürlich Bullshit, weil schwarze Schwäne ist etwas, worüber keiner nachgedacht hat. Und das, was wir im Moment haben als Herausforderung, das sind natürlich keine schwarzen Schwäne.
Eher graue Schwäne,
das sind,
oder?
So das sind hellgraue Schwäne. Aber wenn es weniger diese hellgraue Schwäne gäbe, dann wäre das sehr erfreulich für die Gesellschaft. Ob das so massive Auswirkungen auf die Kapitalmärkte hätte, weiß ich gar nicht, weil Unternehmen müssen und können mit weißen, grauen und schwarzen Schwänen umgehen. Das haben die gelernt und dafür werden die auch von uns bezahlt, sowohl was das Produkt angeht, als auch was ihre Aktienkurse angeht.
Herr Vorndran, herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Hat wie immer großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wir bekommen einen Daumen nach oben. Ich glaube, wir haben viel Steilvorlagen geliefert zum Diskutieren. Wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Und ich wünsche Ihnen schon mal, dass Sie gut reinrutschen in die Weihnachtszeit und dann ein schönes Jahresende haben. Und euch wünsche ich natürlich einen schönen Abend. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal.